Donau-Eschinger Musiktage. Vom Südwestrundfunk. Live in SWR 2.
Ja, ich begrüße Sie zu Cluster. Ihr Musikmagazin auf SWR 2 ist heute unterwegs. Wir senden aus dem Rathaussaal in Donaueschingen, denn das dritte Oktoberwochenende steht vor der Tür und wie jedes Jahr heißt es damit Zeit für die Donaueschinger Musiktage, das älteste und traditionsreichste Festival für neue Musik weltweit. Zur Donaueschingen-Sonderausgabe von SWR 2 Cluster begrüße ich Sie ganz herzlich. Mein Name ist Christiane Peterlein.
Und mein Name ist Michael Prepan. Und was uns dieses Jahr hier bei den Donaueschinger Musiktagen erwartet, erfahren wir in der kommenden Stunde von unseren Gästen. Das sind der Festivalleiter Björn Gottstein, die Komponistin Rebecca Saunders, der Komponist Klaus Schädel und der Musiker Marco Blau, der in diesem Jahr für sein Hörspiel Engel der Erinnerung den Karl-Schuker-Förderpreis erhält. Ihnen allen, unseren Hörerinnen und Hörern auf SWR 2 und dem Publikum hier im Saal herzlich willkommen.
Unser erster Gast hat bereits Platz genommen, Björn Gottstein, künstlerischer Leiter der Donaueschinger Musiktage. Guten Tag, Herr Gottstein.
Guten Tag.
Wenn man durch das Programmheft blättert, dann fällt auf, dass es konsequent zweisprachig gehalten ist, Deutsch-Englisch. Und dieser angelsächsische Faden spinnt sich auch inhaltlich weiter. Es fällt auf, dass viele englische und amerikanische Komponisten dieses Jahr zu Gast sind. Ist das ein bewusst gesetzter angelsächsischer Schwerpunkt?
Zum Programmheft muss ich sagen, wenn es mal einen französischen Schwerpunkt und einen südkoreanischen Schwerpunkt gibt, wird das Programmheft nicht auf südkoreanisch oder auf französisch sein.
Schade.
Das ist einfach, finde ich, ein Zeichen der Zeit. Wir müssen uns ein bisschen daran gewöhnen, dass wir in einem anglophonen Zeitalter leben und wir sind ein internationales Festival und deswegen war mir das sehr wichtig, dass wir auch die Gäste, die aus dem Ausland kommen, kein Deutsch können, zumindest diese Möglichkeit geben, sich dazu informieren. Was den Programmschwerpunkt angeht, der hat sich so nach und nach hereingeschlichen und ich konnte den auch ein klein bisschen forcieren, aber eigentlich hat er sich so ein bisschen von selbst ergeben. Ich bin sehr froh darüber, dass wir den haben, weil er mir im Laufe der Gespräche, die ich hatte, und ich glaube, das kann man auch jetzt am Wochenende in den Werken und in den Vorträgen hören, klar gemacht hat, dass die anglophone Welt, also vor allem England und Amerika, die jetzt hier vertreten sind, aber auch in Australien, einen ganz eigenständigen neuen Musikdiskurs ausgebildet haben und uns sozusagen nochmal eine andere Facette dessen, was neue Musik sein kann, eigentlich aufzeigen.
Inwiefern unterscheidet sich dieses Begriffsverständnis der neuen Musik von dem im deutschsprachigen Raum?
Zum einen ist der Begriff nicht so streng definiert, wie er das in Deutschland in den letzten Jahrzehnten getan worden ist. Und zum anderen ist es auch eine Ausweitung der Perspektive in Bezug auf, was höre ich, wer hört das, wo hört man das, was kann Musik sein, was muss Musik sein, was darf es sein. Es ist so, dass wir also in den USA einen neuen Musikbegriff haben, der zum einen sehr stark ins Populäre hineinreicht, der auch von den großen Sinfonieorchestern, die anders als hier strukturiert sind, auch eine andere finanzielle Basis haben, vielleicht immer etwas populärere neue Musik spielen, als wir das hier tun. Gleichzeitig gibt es aber auch einen ganz starken experimentellen Zug, der sich ein bisschen von dem Musikbegriff mit großem M wegbewegt, hin zu einem Musikbegriff mit kleinem M. Und Komponisten wie Nathan Davis oder Joanna Baillie greifen eine Tradition auf, die man vielleicht so von John Cage als Ursprung mal her kennt, aber dann über Alvin Lucier, James Tenney und so fort nochmal ein ganz anderes Umgang mit, einen ganz anderen Umgang mit Klang eigentlich mit sich bringt.
Ich möchte an diesen englischen oder angelsächsischen Schwerpunkt anschließen. Es wird dieses Jahr in Donaueschingen ein neues Format geben, die Donaueschingen Lectures. Am Sonntag um 10 Uhr wird im Strawinski-Saal der Donauhallen der Philosoph Roger Scruton einen Vortrag halten. Björn Gottstein, wer ist Roger Scruton und was führt ihn nach Donaueschingen?
Roger Scruton ist also in England ein sehr berühmter Philosoph. Ich habe festgestellt, in Deutschland ist er nicht so wahnsinnig bekannt. Er selbst bezeichnet sich als Paläokonservativen, also als Urgestein des konservativen Denkens. Er war auch philosophischer Berater von Margaret Thatcher und vertritt eigentlich eine politische Meinung und überhaupt eine Geisteshaltung, die man in der neuen Musik gar nicht so oft findet, weil er sich ja doch eher politisch immer so ein bisschen links bewegt gewesen ist. Das heißt, er steht ein bisschen quer zu dem Common Sense, den man in der neuen Musik so vorfindet, vor allem in Deutschland. Gleichzeitig ist er jemand, ist auch selbst Komponist, der sich doch auch auf sehr grundlegende Weise mit den Werken der Avantgarde auseinandersetzt, sich sehr kritisch dazu verhält und auch oft Widersprüche aufdeckt oder zumindest anhand von Notenbeispielen zum Beispiel, das wird er in seinem Vortrag hier sicherlich nicht tun, aber doch in der Lage dazu ist, anhand von Texten zu beschreiben oder zu erklären und zu begründen, warum er viele Aspekte der zeitgenössischen Musik für problematisch hält. Und ich fand es schön, das ist jetzt zum ersten Mal, dass ein Vortrag hier in Donaueschingen stattfindet als Teil des Programms, dass nicht jemand kommt, der sowieso die Meinung, die die meisten Leute im Publikum haben, vertritt und preaching to the converted, sagt man im Englischen, nur das wiederholt, sondern der einen vielleicht auch was zu denken gibt oder auch konfrontiert mit einer anderen Position.
Ist diese Einladung von Roger Scruton oder auch das Format der Donaueschingen Lectures gedacht, dazu Kontroversen anzustoßen, die aus den Donaueschinger Musiktagen hervorgehen?
Ja, auf jeden Fall. Also die Kontroverse ist ja schon auch immer in der Begegnung mit den Werken gegeben. Wir haben ja auch hier ein sehr meinungsfreudiges Publikum. Das finde ich ganz toll. Es wird viel gebuht, es wird aber auch gejohlt und applaudiert. Und ich finde, das kann man eben doch auch fortsetzen auf der diskursiven, auf der wortsprachlichen Ebene. Und ich finde es einfach wichtig, das Reden über Musik ist in den letzten Jahren so aufgeblüht. Also wir hatten ja früher ein sehr, sag ich mal, elitären Diskurs in der neuen Musik, der auch ein bisschen was Abschottendes hat. Das hat sich komplett verändert. Auch da hat der englischsprachige Raum uns wirklich viel beigebracht. Und das ist so Teil der Kontroverse sein, wie man darüber redet.
Herr Gottstein, ich möchte mit Ihnen über Räume sprechen. Ihr Einführungstext beginnt mit der Frage, wo befinden wir uns, wenn wir Musik hören? Und diese Suche, diese Frage nach Räumen, auch nach transzendentalen Räumen, findet sich im Programm inhaltlich wieder. Aber Sie haben auch ganz konkret neue Räume, neue Spielstätten erschlossen für dieses Programm.
Ja, die Frage hat natürlich zwei Seiten. Das ist eine Frage, die hat Peter Sloterdijk mal in einem Text formuliert. Also es gibt einen berühmten Text von Peter Sloterdijk, wo befinden wir uns, wenn wir Musik hören? Und es zielt natürlich eigentlich auf den inneren Ort, an dem man sich befindet oder wohin man sich begibt oder wohin dann die Musik führt. Das ist der eine Raum, der hängt aber natürlich auch immer damit zusammen, wo findet die Musik statt, der Kontext, in dem man der Musik platziert, den Rahmen, den man schafft. Wir sind in Donaueschingen hier ja durchaus auch experimentell, was die Räume angeht. Die Turnhalle als Konzertsaal ist, glaube ich, wirklich eine Donaueschinger Errungenschaft. Und gleichzeitig ist es so, ich bin natürlich übers Jahr gesehen oft in Donaueschingen und es gehört auch immer dazu, dass man sich umschaut und dass man auch Orte entdeckt ein bisschen und auch für die Musik vielleicht überhaupt entdeckt. Und die Musik musste auch darauf reagieren. Die Klanginstallationen sind das beste Beispiel dafür. Das Anton-Mall-Stadion gab es jetzt bei den Musiktagen auch noch nicht. Das ist ein altes Vereinsheim, das steht eigentlich leer. Das ist eine Klanginstallation von Johannes Sistermans. Und ich finde das auch als Besucher auch schön, diesen Spaziergang zu diesem Fußballstadion zu machen, diesen Raum, diesen Ort zu entdecken. Und der Komponist, der Klangkünstler wiederum, reagiert dann auch darauf. Also ich finde, das gehört auch ein bisschen zum Experimentierfeld der neuen Musik dazu, neue Räume zu entdecken und dann eben auch neue Musik dort zu ermöglichen.
Einer der neuen Räume, die ja dieses Jahr erschlossen wird, ist die Flüchtlingsunterkunft in Donaueschingen. Dort findet dieses Wochenende das Radioprojekt Good Morning Deutschland statt vom Komponisten Hans Seidel. Was passiert dort?
Das ist ein sehr spezielles Projekt. Das läuft ja schon seit Mai. Und der Ursprungsgedanke war, das waren zweierlei eigentlich. Hannes Seidel trat an mich heran mit der Idee, etwas zu machen mit Straßenmusikern und eine Situation zu schaffen, wo man nicht im Konzertsaal hört, sondern wo man vielleicht gemeinsam was einstudiert und dann präsentiert. Und gleichzeitig haben wir im letzten Sommer hier in Donaueschingen die Situation gehabt, dass das ehemalige französische Militärgelände plötzlich freigegeben wurde, weil der letzte Soldat abgezogen war und dort eine Flüchtlingsunterkunft eingerichtet worden ist, die sehr groß war und wo am Anfang auch sehr, sehr viele Flüchtlinge war. Und mir war dann doch auch klar, dass man da nicht drüber hinweggehen kann, sondern dass man in der Programmgestaltung doch auch irgendwie darauf Bezug nehmen muss. Und dann kam im Gespräch mit Hannes Seidel eben diese Idee, dass er dort einen kleinen Radiosender einrichtet. Und seit dem 1. Mai kann man unter goodmorningdeutschland.org dort den Livestream mitverfolgen. Jetzt hier am Wochenende kann man die Flüchtlingsunterkunft besuchen. Man wird dort in Empfang genommen, von den Flüchtlingen begrüßt und kann dann verfolgen, wie dort Radio gemacht wird von Flüchtlingen, von Deutschen, von ehemaligen Flüchtlingen, die jetzt Deutsche sind. Die senden auf Farsi, auf Arabisch, auf Englisch und auf Deutsch. Das ist das langsamste Radio der Welt, weil alles in alle Sprachen übersetzt werden muss. Und es ist eigentlich fast gar kein Konzert oder neues Musikprojekt mehr, sondern eigentlich ein soziales Projekt geworden, was aber eben viel mit Musik zu tun hat und wo die Grenze zwischen ästhetischer Praxis und sozialer Praxis eigentlich total verfließt.
Im Radioprogramm von Good Morning in Deutschland ist weniger klassische Musik und noch weniger neue Musik zu hören. Das bringt mich zu einer Komposition, die morgen Vormittag um 11 Uhr hier in Donaueschingen und live auf SWR 2 zu hören sein wird und die ich allein schon wegen ihres schönen Titels herausgreifen möchte. Die schönsten Schlager der 60er und 70er Jahre heißt das Stück von Peter Ablinger. Hält damit eine ganz neue Musik Einzug in Donaueschingen?
Ja, ich habe mit Peter Ablinger lange darüber diskutiert, dass unbedingt der Schlager auch in Donaueschingen endlich seinen Platz finden muss. Und da die ganzen Schlagergrößen, die man hätte einladen können, leider keine Zeit hatten, hat Peter Ablinger sich dazu bereit erklärt, hier die Schlager einmal zu verarbeiten. Das Tolle bei Peter Ablinger ist ja eigentlich, dass er durch die Technik, die er entwickelt hat und auch die starke Persönlichkeit als Komponist eigentlich als Material verwenden kann, was er will, und es bleibt ein Stück von Peter Ablinger. Er hat eben eine Art und Weise entwickelt, dass man Musik rastert, und zwar so grob, also wie man sich einen ganz verpixelten Bildschirm eigentlich vorstellt, wo man das nur erkennen kann, da ist vielleicht ein Mensch drauf zu sehen, aber man könnte nie sagen, welcher Mensch das ist. So muss man sich das Stück auch vorstellen, dass da vielleicht noch Spuren von Schlager zu erkennen sind, aber die blockhafte Vereinfachung der Musik oder Überformung der Musik dann eigentlich zu einem ganz anderen Klangergebnis führt, als man vom Titel her gesehen vielleicht denken möchte. Der Titel ist halt einfach was Wunderbares, ist ja ein wichtiger Teil von dem Stück auch. Marcel Duchamp hat mal gesagt, ist eine unsichtbare Farbe bei einem Gemälde und ist vielleicht ein unsichtbarer Klang auch bei einem Stück Musik.
Wir sind gespannt. Vielen Dank, Björn Gottstein.
Danke.
Sie hören SWR 2 Cluster heute live von den Donaueschinger Musiktagen. Und wir hören jetzt Musik, einen Ausschnitt zu den Proben des Werkes unseres nächsten Gesprächsgastes, das auch dieses Wochenende seine Uraufführung bei den Donaueschinger Musiktagen feiert, Skin von Rebecca Saunders. Ein Ausschnitt aus den Proben zu Skin, das Werk von Rebecca Saunders, das morgen seine Uraufführung hier bei den Donaueschinger Musiktagen, seine Uraufführung feiert. Und die Komponistin Rebecca Saunders sitzt nun hier bei uns in der Gesprächsrunde. Guten Tag, Frau Saunders.
Hallo.
Frau Saunders, Sie leben in Deutschland, Sie sind in Großbritannien geboren, Sie haben auch in beiden Ländern studiert. Eben haben wir jetzt über die Unterschiede zwischen dem deutschen und dem angelsächsischen Begriff der neuen Musik gesprochen. Wie war das für Sie als Studentin? Haben Sie damals Unterschiede wahrgenommen, als Sie von Edinburgh nach Karlsruhe gekommen sind?
Ja, ich habe natürlich enorme Unterschiede entdeckt, aber ich war damals auch sehr jung und für mich vor allem, was am wichtigsten war, dass ich mich sozusagen befreit habe von meiner eigenen Kultur, von das Bekannten auf alle möglichen Ebenen. Ich konnte noch nicht Deutsch sprechen. Die Musik war für mich eine absolute Überraschung. Ich war dann in eine ganz neue kulturelle Situation, habe ich mich befunden, aber ich hatte auch auf der anderen Seite das Gefühl, dass ich nach Hause gekommen bin. Musikalisch fühlte ich mich extrem wohl. Ist schwierig zu sagen. Ich hatte damals nicht den Abstand, eigentlich solche Beurteilung machen zu können, muss ich sagen. Aber den starken Drang, nach Europa zu gehen.
Wie ist das denn heute für Sie? Spielt das für Ihre Identität als Komponistin eine Rolle? Fühlen Sie sich als deutsche oder englische Komponistin?
Ich bin irgendwie ohne Wurzeln, irgendwie. Ich weiß nicht mehr zu welchen. Ich bin eigentlich durch und durch Engländerin. Meine Seele ist englisch. Ich bin als Erwachsene nach Deutschland gekommen, wohne aber in Deutschland jetzt an und aus irgendwie seit 91. Das ist eine sehr lange Zeit und wohne in die gleiche Wohnung in Berlin seit über 20 Jahren. Das bedeutet, ich habe wirklich hier meine Wurzeln geschlagen. Meine Kinder sind Deutsche sozusagen. Aber auf der anderen Seite seit dem Brexit bekenne ich mich als Europäer. Aber England ist ein ganz eigenartiges Land. Kulturell ist das natürlich eine Insel, ist ein Inselvolk. Und was die Kultur bedeutet auf diesen Inseln, ist etwas anderes, als was es uns auch hier in Europa bedeutet. Ich weiß nicht genau, ich kann nicht sagen, was ich bin.
Lassen Sie uns über Ihr Werk sprechen, was morgen Uraufführung hier feiert in Donaueschingen. Der Titel ist Skin und im Programmheft schreiben Sie über die verschiedenen Bedeutungen, die dieses Wort haben kann im Englischen. Welche Bedeutung kommt Ihnen denn zuerst in den Sinn, wenn Sie Skin hören?
Als erstes, es ist die größten Organe. Das ist die Organe, diese Membrane, das uns trennt, von des Außen und Innen trennt. Es ist diese Oberfläche, es ist eine Oberfläche. Ich hatte vor allem ein Zitat gefunden. Ich hatte ein Fernsehspiel namens Ghost Trio von Beckett, eine ganz alte Aufnahme gefunden auf YouTube. Und da die Hauptdarsteller, der sagt überhaupt nichts. Er hat eine Kassette und immer wieder spielt er ein ganz bisschen von Beethoven in den zweiten Akt. Es gibt aber eine Voiceover, eine Narrator und diese weibliche Stimme beschreibt, was man sieht. Und es gibt einen kleinen Absatz, wo sie redet über den Staub in dem Zimmer, ist die Haut des Zimmers. Und es ist so ein wunderschöner Moment und das hat mich einfach begeistert. Und das war das erste Mal, dass ich das Wort Skin eigentlich darüber nachgedacht, ob ich das Wort Skin verwenden könnte als Titel. Dann, sobald das Wort da war, kamen alle möglichen andere Begriffe in Frage. Aber die Bedeutung von Skin ist eine starke Sinnlichkeit, auch des Tastens, den Schmerz und dass etwas unter der Haut gehen kann, etwas anregt und erregt, ist mir auch wichtig, irgendwie bei der Bedeutung des Wortes.
To skin im Englischen kann auch bedeuten, sich zu häuten. Gibt es auch einen ähnlichen Prozess im Leben einer Komponistin, ein kompositorisches sich häuten, ein künstlerisches?
Als Künstler vielleicht nicht, aber ich glaube, wenn man wirklich in die Tiefe eines Klangs hineingehen möchte, wenn man beim Komponieren alle Möglichkeiten und das Potenzial eines Klanges forschen möchte in diesem Prozess des Komponierens, ist es total spannend, glaube ich, diese Image zu haben, dass man etwas häutet und in den inneren Kern des Klangs sich hineingibt. Und ich glaube, das spielt schon eine sehr große Rolle beim Komponieren, ja.
Ich möchte noch einmal auf den Text von Skin, den Text von Samuel Beckett, nicht den aus dem Ghost Trio, sondern es gibt noch eine zweite Textpassage aus dem Monolog von Molly Bloom aus Ulysses.
Yes.
Das ist ja das Musterbeispiel eigentlich für den Stream of Consciousness, mhm. für den Bewusstseinsstrom, in dem Assoziationen in Sprache gebracht werden. Ist Musik ein probates oder vielleicht ein noch besseres Mittel, diesen Stream of Consciousness, diesen Bewusstseinsstrom abzubilden?
Ich weiß nicht, ob es besser ist. Ich denke nicht, dass man besser kann eigentlich als ein Molly Blooms Monolog. Ich habe das als erstes ausgesucht, weil es ist ein Text, das ich extrem gut kenne. Ich hatte mich sehr stark damit auseinandergesetzt, 91 für das erste etwas große besetzte Stück, das sie geschrieben hatte. Und das war für mich das erste, das Stück Skin, was morgen uraufgeführt wird, ist das erste Stück, wo ich tatsächlich mit das gesprochene und gesungene Wort agiere. Und ich wollte dann einen Text nehmen, das ich extrem gut kannte, das ich wirklich schon verinnerlicht hatte und das eine starke persönlichen Bezug gibt. Und dann bin ich fast selbstverständlich auf diesen Monolog zurückgekommen. Aber Musik bietet die Möglichkeit, natürlich an Sachen nichts zu nennen und nicht beim Namen zu nehmen und eine andere Räumlichkeit aufzumachen. Musik als das Eröffnen eines Raums, einen akustischen Raum, einen seelischen Raum, einen geistigen Raum, einen klänglichen Raum. Und diese Zwischenmomenten, dass die Musik erschaffen kann, finde ich besonders spannend in der musikalischen Kunst.
Sie haben in einem Interview gesagt, dass Sie lange Zeit Vorbehalte hatten, mit Stimme, also mit der damit verbundenen Sprache zu arbeiten. Mhm. Und da findet sich das schöne Zitat: Ich habe lange gebraucht, einen Weg zu finden, wie man sinnvoll nichts sagen kann.
Ja, und wie dann habe ich Beckett gefunden. Ja, nee, er sagt aber auch nicht nichts, aber er deutet an das Nichts auf so eine edle, feine, tief resonante Art und Weise, dass man auch nur einen einsamen, kleinen, kurzen, späten Text von ihm nehmen kann, von 2-3 Seiten, und da findet man eine ganze Welt, man könnte sich damit das ganze Leben beschäftigen. Aber das nicht zu sagen, eine statische Form zu bilden, zu kreieren, wo eigentlich das Nichts angedeutet wird, aber trotzdem öffnet man einen Raum, in dem man eigentlich auch dann zu sich als Zuhörer kommen kann. Das finde ich eine schöne Herausforderung.
Skin wird morgen im Konzert um 11 Uhr vom Klangforum Wien uraufgeführt. Rebecca Saunders ist gleich wieder auf dem Weg in die Generalprobe. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für unsere Sendung.
Unser nächster Gesprächsgast ist der Komponist Klaus Schädel, und wir hören jetzt einen Ausschnitt zu den Proben von seinem Werk, das heute Abend Uraufführung feiert, der Titel Blutrausch.
Thank you.
Sie hören SWR 2 Cluster heute live von den Donau-Eschinger Musiktagen. Das war ein Ausschnitt aus den Proben zu Blutrausch, ein Werk, das heute Abend im Eröffnungskonzert uraufgeführt wird. Und der Komponist ist heute hier bei Cluster zu Gast. Guten Tag, Klaus Schädel.
Hallo.
Blutrausch, was verbirgt sich hinter diesem brachialen Titel?
Also das Stück basiert auf einer Studie von einem Konstanzer Professor, die der gemacht hat im Kongo, Gewaltforschung. Es geht dabei um appetitive Aggressivität. Und ich habe, also ich ursprünglich wollte ich ja das Stück Dark of na, Heart of Darkness, wollte ich eigentlich den Titel geben. Ich meine, aber das ist Joseph Conrad. Und ich wollte keine Literaturvertonung machen. Mhm. Und ich habe gesucht nach was, also was mich bei Herz der Finsternis eben so interessiert hat, habe ich ist gerade diese Stelle mit dem Kurz am Schluss, also dieses Gruselige, diese Massaker, auch dieses Wahnsinn. Ich meine, ich erinnere mich natürlich auch an den Film Apocalypse Now, also mhm. Das ist ja mit Marlon Brando. Und ich habe dann nach Materialien gesucht und ich bin dann im Internet über diese Studie gestolpert aus dem Spektrum der Wissenschaften. Und
was genau untersucht diese Studie?
Ja, es geht um Soldaten, die in einem UN-Camp gestrandet sind oder da verwahrt werden. Und diese Studie, es geht um die appetitive, also Aggressivität und die Relation dazu, die posttraumatischen Störungen. Und interessant ist bei dieser Studie, dass umso mehr appetitive Aggressivität, das heißt Lust bei der Gewalt, also hier reden wir von Massakern wirklich, also wirklich, das ist nichts Schönes, umso mehr, weniger posttraumatische Störungen. Und das fand ich doch sehr interessant. Also, und da gibt's natürlich dann Konklusionen, die Forscher schließen daraus, dass natürlich Gewalt, also diese Art von Gewalt, nicht etwas Pathologisches ist, sondern wirklich ein Teil des Menschseins. Und das ist auch ein Teil der Überlebensstrategie ist.
Wie eine Schutzfunktion.
Wie eine Schutzfunktion. Und das hat mich angesprochen. Ich meine, ich habe mein Stück dann anders konfiguriert, also der Formabschnitt, es geht bei mir dann um Predigt, die Predigt der Gewalt, also die sich des rationalen Mittel des Worts bedient, aber diese hasserfüllte Emotion, egal wie man es erklären will, die dann in die Erkenntnis mündet und dann die Saat der Gewalt ausbreitet und diese Erkenntnis des Hasses mündet natürlich dann im Massaker.
Das ist der
formale Aufbau des Stückes. Mhm.
Sprechen wir noch einmal über diesen Begriff des Rausches, also diesen Moment des sich selbst auch Vergessens. Wie funktioniert das in Ihrem Werk? Zeichnen, geht es auch darum, den Zuhörer in einen rauschartigen Zustand zu versetzen?
Nein, also musikalisch funktioniert das, also es gibt eine sehr lange Drone-Stelle, also das heißt, das steigert sich im dritten Drittel und dann es bleibt immer eigentlich auf dem Ton, also es gibt immer einen Grundton, der geht das ganze Stück mehr oder weniger durch um das C herum und nach 15 Minuten rückt dieser Ton in eine andere Harmonie und das ist natürlich ein Rauscherlebnis, ein Lusterlebnis, weil ich meine, das ist volles Programm, also da sind die E-Gitarren, Cello voll verstärkt, verzerrt, also das ist eine Wand, die auf einmal einen Schritt macht und das ist ein harmonisches Erlebnis und das ist natürlich, das ist das Lustempfinden, also das bereitet mir Lust musikalisch. Und das ist sozusagen die Darstellung der Lust, aber es ist natürlich sehr laut, es ist eine Wand von Aggression, die dann diese Lust darstellt.
Herr Schädel, Sie haben es schon angedeutet, dass Sie vor allem die Direktheit, die Körperlichkeit oder auch der Druck von Klang interessiert. Vorbilder finden Sie in Noise Music, in Death Metal. Wie setzen Sie diese Einflüsse in Ihrer eigenen Musik, die ja jetzt weder Noise noch Death Metal ist, um?
Naja, also sagen wir mal, der Unterschied zu Death Metal oder Noise ist eigentlich, dass der konsequente Beat fehlt. Aber im Prinzip ist es das. Also es gibt natürlich den klassischen Klang. Wir haben es hier Bläserstellen gehört. Das ist romantischer Satz. Also der ist wunderbar. Aber im Prinzip der ganze Klang ist, da würde ich jetzt keinen großen Unterschied machen, außer dass der Beat, der regelmäßige Beat fehlt. Der Witz ist, und das wollte ich kurz nur ansprechen, weil ich jetzt gerade die Aufnahme gehört habe, wenn dann die Radiotechniker das übertragen, also live ist das wunderbar, da ist der Druck da, da ist die Körperlichkeit da, da sind ja Bässe da, die sind bei 20 Hertz noch tiefer und da wackelt alles im Prinzip und auch der Bauch. Und die Übertragbarkeit von so einer Musik im Radio ist erstens fast nicht möglich, weil natürlich dieser Druck verloren geht. Und das ist mir heute aufgefallen, wie wichtig ein Tonmeister ist. Der kann natürlich kompositorisch dann Einfluss nehmen und was er dann für wichtig hält. Und diese Death-Metal-Geschichte, ich hoffe, dass es rüberkommt, also dieser Druck, aber das ist natürlich, es ist schwierig. Da sind die Grenzen des Radios anzusetzen. Tut mir leid.
Sie haben in einem Interview gesagt, mich interessiert der Orchesterklang nicht. Warum schreiben Sie denn ein Orchesterstück? Oder anders gefragt, ist Blutrausch überhaupt ein Orchesterstück oder vielmehr ein Stück mit einem Orchester als Klanggeber?
Das ist eine gute Frage. Also ich wollte mal ein Orchester anders behandeln. Und dafür ist Donaueschingen natürlich ideal. Das macht kein anderes Orchester. Man kann es nirgendwo anders mal ausprobieren. Ich meine, das ist ja auch eine Studie, das ist ja auch ein Experiment. Und der Klang, also man kann natürlich Instrumente verfremden und dann hat man halt einen neuen Orchesterklang. Also was ich hier meine, natürlich der Orchesterklang ist der im Prinzip der romantische oder auch natürlich der zeitgenössische, der hat ja schon den Impetus des normalen Orchesterklangs, auch wenn die da Blasen machen, man hört, es ist ein Orchester. Und diese Qualität des Körperlichen und des Death Metal oder weiß Gott was, also dieser Druck, dieser elektronische Druck, ist eine ganz andere Welt, die natürlich auch im Hier und Jetzt auch viel mehr verortet ist, also von der ganzen Angehensweise. Und ich wollte es ausprobieren und heute Abend sehen wir, ob es funktioniert hat.
In Ihrem Stück ist eigentlich jedes Instrument mikrofoniert und mit der Elektronik verbunden. Was macht die Elektronik mit dem Orchesterklang? Ist das Orchester eigentlich noch als solches zu hören?
An manchen Stellen schon. Also wir haben jetzt ja hier diese Bläserstellen gehört, wobei jetzt hier natürlich auch noch mehr Frequenzshifter drauf sind. Aber es ist jedes Instrument ist verstärkt, es geht durch einen Effektweg, viel Verzerrung, viel Bit Reduction ist einfach die Bits zerhäckseln und dann kommt eine andere Struktur raus und man hört an manchen Stellen nicht mehr das Orchester, man weiß nicht mehr, was das ist, also man kann es auch nicht mehr zuhören. Hier bei den Bläserstellen und ich meine Streicherstellen, da hört man das natürlich ganz klar, sollte auch so sein. Also, ja. Also insofern darf es doch ein Orchesterstück sein.
Sie haben Ihre kompositorische Arbeit mal verglichen mit der eines Bildhauers, der aus einem Werkstoff Material abträgt oder etwas freilegt. Wie muss man sich das konkret im kompositorischen Prozess vorstellen?
Ja, also ich arbeite gerne, indem ich Materialien übereinander schichte, sehr viel Materialien wie halt ein Bildhauer, dass ich halt eine Masse habe, die ich dann im Nachhinein wieder auskratze. Und durch selektives Hören und durch meine Wahrnehmung versuche, musikalische Strukturen zu bilden. Das ist im Prinzip ein dilettantischer Weg, weil das kommt aus der Popmusik und aus dem Computer, aus dem Umgehen mit dem Computer. Man kann immer hören, try and error. Aber das ist jetzt eine Kompositionsweise, die ich die letzten 10 Jahre so benutzt habe. Ich glaube, ich bin da auch jetzt mit an einem Ende. Es wird eine andere Musik werden demnächst. Aber das ist wie die Arbeitsweise eines Bildhauers, also indem ich da rummeißel und rumstelle. steckt, unbedingt wieder was draufklebe oder weiß Gott was.
Und was sind das für Ursprungsklänge oder Anfangsklänge, besser gesagt?
Also ich arbeite mit Sample Libraries, die auch vom Experimentalstudio, zum Beispiel das Contamba, das ist ja sehr, sehr gut, und verzerre die dann. Spiel einfach rum, also, und das sind dann 40, 50 Spuren, und 50 Spuren einfach noch rumgespielt ist viel, ja. Aber das hat eine gewisse Struktur, eine gewisse Textur, und an der baue ich dann, bastel ich dann rum, kratze rum, führe es weiter, da gibt's einige Verfahrenstechniken, aber im Prinzip war es immer der Orchesterklang, der sowieso schon verzerrt war.
Herzlichen Dank, Klaus Schädel. Die Komposition Blutrausch ist heute Abend zu hören im Eröffnungskonzert der Donaueschinger Musiktage. Dieses Konzert können Sie auch live im Programm von SWR 2 hören oder auch als Live-Videostream sehen auf swrklassik.de. Danke, Klaus Schädel.
Danke.
Na, okay.
...1955 wurde er das erste Mal verliehen. Benannt ist der Karl-Schucker-Preis nach dem einstigen Hauskomponisten der Südwestfunk-Gründerjahre. Und zunächst wurde er für Hörspielmusik vergeben. Heute ist er einer der wichtigsten Preise für Radiokunst und wird jedes Jahr im Rahmen der Donaueschinger Musiktage vergeben. Morgen um 17 Uhr ist es soweit. Dann wird Christina Kubisch für ihr Werk Desert Bloom ausgezeichnet. Genauso wie der niederländische Trompeter und Komponist Marco Blau. Er bekommt den diesjährigen Karl-Schucker Förderpreis für sein Hörspiel Engel der Erinnerung. Und einen kleinen Ausschnitt daraus hören wir jetzt.
Ich weiß noch, als ich jung war, dass meine Onkel ihren Kameraden getroffen haben. Und dann ging es zum Sternenwald. Da stand in der Mitte eine riesen Musikkuppel. Und da war immer was los. Da waren Paare zum Liebe machen oder so. Als Gruppe. Und da habe ich mich dann drangehängt. Ich war noch nicht so alt, 7 oder 8 Jahre oder 8 oder 9. Du verstehst, das war angeben. Das war provozieren. Da war was los. Da provozieren. Und dann sind wir bei dieser Musikkuppel angekommen. Und da konnte man von beiden Seiten die Treppe hoch. Und man konnte in der Mitte stehen und dann sah man von Weitem, das war ein ziemlich großes Ding, diese Kuppel. Steht bestimmt immer noch da, in Sternburg. Und da sahen wir die Paare Liebe machen. Ja, was machen wir damit? Gehen wir drauf zu? Sollen wir ihn anpacken? Ja, so ging das damals. Das war sensationell. Das war sensationell. Als die Kerle dann sagten, zusammenstehen, zusammen stark, dann gehörte man dazu. Die haben sich getraut und gingen drauf zu. Ohne zu wissen, welchen Kerl es da ging, der da stand und eine Frau zu sich genommen hatte. Und daran kann ich mich noch erinnern, dass ich da immer mitgeschlurft bin. Eigentlich war ich also schon früh groß, ohne zu wissen, mitgeschlurft. Ja, ich bin immer mit. Ich bin überall hin. Hinten auf die Lastwagen kriechen. Tja. Ich war also schon früh groß.
Hörspiel Engel der Erinnerung von Marco Blau, das in diesem Jahr mit dem Karl-Schucker Förderpreis ausgezeichnet wird. Wir haben es in diesem kurzen Ausschnitt gehört. Das Hörspiel besteht aus mehreren Ebenen. Es ist multilayered, aus Sprache, auf Deutsch und Niederländisch, aus Geräuschen und aus Musik. Marco Blau, ist das ein Grundprinzip dieses Stücks? Wie ist das Stück, das Hörspiel aufgebaut?
Der Aufbau von diesem Stück ist eigentlich... Besteht hauptsächlich aus den Interviews, die ich mit meinem Vater gemacht habe seit 2012, hab ich die Interviews angefangen, eigentlich ganz spontan mit iPhone, als er Geschichten erzählt hat, und dann immer ernster und habe ihn immer mehr gezielt zu Themen befragt. Am Ende stand dann das Thema Tod im Mittelpunkt und das war eigentlich ein Versuch, Familiengeschichte aufzuzeichnen für alle Familienmitglieder. Aber für mich war da so viel interessanter Stoff drin, so viele interessante Geschichten und ich wollte unbedingt mehr damit machen. Und die allererste Geschichte, die ich aufgezeichnet habe, darüber erzählt mein Vater, dass er als 14-Jähriger, wo er in einem Nonnenkloster lebte, immer gerufen wurde. In diesem Nonnenkloster war auch ein Hospiz und er wurde immer gerufen von den Schwestern, als jemand langsam verstorben ist. Und damit er die Hand festhalten konnte von diesen Menschen, die vielleicht noch ein Wort sagen wollten oder einen letzten Atem irgendwie widmen wollten. Und diese Geschichte fand ich so wunderbar und habe ich damals zum ersten Mal gehört. Und die habe ich dann verwendet für ein Stück, die ich auf meine CD Angels veröffentlicht habe. Und das war eigentlich der Hauptschicht dann später für dieses Hörspiel. Ich habe Frank Halbig als Redakteur von der Hörspielreihe als Akustiker dann ihm dieses kleine Stück von 7 Minuten vorgelegt und gesagt, ich würde gerne weitere Teile aus diesen Interviews verwenden, vielleicht für ein Hörspiel. Und da hat er mir sofort die Möglichkeit geboten. Und die Schicht war dann also die Geschichten von meinem Vater. Insgesamt wurden das 15 Kurzgeschichten, aber dann habe ich festgestellt, das ist auf Platt-Holländisch. Also für mich ist das eine sehr verständliche, normale Sprache. Und Frank Halbig hat mich dann sehr freundlich darauf hingewiesen, dass der deutsche Radio-Rundfunkhörer vielleicht diese Sprache nicht versteht. Dann haben wir eine zweite Schicht dann aufgenommen. Das ist Lisa Charlotte Friedrich, die als junge Schauspielerin die deutsche Fassung spricht. Dazu habe ich Trompete gespielt und dann dazu mehrere Schichten von Trompetenensembles gelegt und konkrete Klänge. Und immer wieder mit Flügelschlaggeräusche gespielt.
Was sind das für Geschichten, die Ihr Vater da erzählt?
Eigentlich kam jede Geschichte aus einer Aufforderung von mir, erzähl mal von dieser Zeit oder erzähl mal, was ist damals passiert. Und er erzählte mir in diesen Interviews, wie er sich immer mehr aus dem öffentlichen Leben zurückgezogen hat. Er war sehr aktiv in diesem kleinen Dorf, wo wir lebten. Und er wollte eigentlich einfach nur noch zu Hause sein und den Alltag genießen. Er hat mir beschrieben, wie er als alter Mensch sich nicht mehr beschäftigt mit seinen Aufgaben und Verantwortlichkeiten, sondern eigentlich nur so hier im Hier und Jetzt lebt, aus dem Bett kommt, sich freut, dass der Tag angefangen hat und eigentlich nichts mehr musste. Ja. Konnte die Zeit offen genießen. Und er erzählte, wie er Zeit auf einmal empfindet, nämlich dass Zeit so endlos lang sein kann und dass dann auf einmal Geschichten zu ihm kommen, wie aus dem Nichts, wie ein Traum, Tagträume. Und ich habe ihm aufgefordert, möglichst konkret zu werden und Geschichten zu erzählen. Und manchmal sind diese Geschichten sehr klare Erinnerungen und manchmal sind es auch so Skizzen von Zeiten. Und ich habe immer versucht, einen Fact-Check zu machen, immer versucht, stimmt es denn auch, was er sagt? Und konnte teilweise nur die Fakten auch finden und teilweise sind es eben Erinnerungen, so wie Erinnerungen in ein Erleben sich eingeprägt haben in dem Gehirn. Und in dem Hörspiel hört man auch sehr viele Wiederholungen. Und diese Wiederholungen sind eigentlich ein Beweis dafür, dass eine Erinnerung eben nur ein flüchtiges Element ist, die manchmal so und manchmal so wirkt.
Haben Sie im Verlauf dieser Arbeit Ihren Vater noch einmal neu kennengelernt oder vielleicht anders kennengelernt?
Das glaube ich nicht, nein. Ich habe ihn natürlich besser kennengelernt, intimer als je zuvor in meinem Leben, weil ich stundenlang seine Stimme auf den Kopfhörer gehört habe und endlos herumgeschnitten habe in diese Soundfiles und da kann ich noch ein Wort wegnehmen und da kann ich noch was wegnehmen und da noch einen Atem rein und so weiter. Das war eine sehr intime Arbeit. Ich habe neue Geschichten erfahren, aber allgemein, der hat es eigentlich unsere Beziehung bestätigt und vielleicht ein bisschen vertieft.
Engel der Erinnerung ist ein sehr persönliches, ein sehr intimes Stück, Sie haben es ja schon gesagt. Hatten Sie irgendwann in diesem Arbeitsprozess oder zu Beginn des Arbeitsprozesses Bedenken oder vielleicht Skrupel, sozusagen das Leben Ihres Vaters in ein Kunstwerk zu setzen?
Ja, das habe ich immer noch. Ja. Ich habe darauf auch keine klare Antworten gefunden. Ich habe versucht, anfangs es möglichst neutral zu halten, also alle Namen, Jahreszahlen, Örtlichkeiten, alles rausgeschnitten und gedacht, eigentlich will ich nur, dass diese Geschichten eine Art Allgemeingut werden. Aber kurz vorm Ende, dieser ganze Prozess, habe ich dann gemerkt, das geht gar nicht. Das ist so deutlich mein Vater, ne? Und der ihn kennt, wird ihn sofort auch wieder kennen in jeder einzelnen Geschichte. Spannend war es für mich, das erste Mal, dass ich den Text jemand anders vorgelegt habe, der vielleicht seine Sprache nicht versteht, aber ich habe es dann auf Deutsch transkribiert, jemand anders lesen lassen und ich dachte, das ist wertvoll, ist es was wert für jemand anders? Und gemerkt an die Feedback, die es gab, die Rückmeldung, die es gab, dass es vielleicht sinnvoll ist oder schön ist oder was auch immer, dass es was bringt, auch für anderen diese Geschichten zu hören. Und dann habe ich genug Mut gefasst, das auch zu veröffentlichen.
Was sagt Ihr Vater zu dem Stück?
Nicht so viel. Er fragt die ganze Zeit, wer will das denn hören? Und er muss sich vorstellen, dass er sehr geschützt lebt in seinem eigenen Dorf und auch natürlich scheu ist wie ich, das zu veröffentlichen und das weiterzugeben. Andererseits entdeckt er auch immer wieder was Neues drin in seine eigenen Geschichten. Sagt dann, ja, habe ich das so gesagt? Habe ich das wirklich so gesagt? Aber er sagt nicht so viel dazu, was vielleicht heißt. Es ist, glaube ich, auch unsere Sprache und unsere Kultur eigen, nicht so viel zu sagen dazu.
Das Stück ist ja auch in gewisser Weise eine Sprachstudie. Dieses Achterhooks ist ein im Aussterben begriffener Dialekt.
So wie viele Dialekte. Ne? Früher haben wir unser Dialekt, in jedem Dorf klang unser Dialekt anders. Heutzutage gibt es sehr wenig Menschen noch, die diese Platt-Niederländisch sprechen. Und ich merke, dass über der Grenze, also im deutschen Niederrhein, das genauso geht. Vielleicht hat es damit zu tun, dass in den 50er, 60er Jahren junge Eltern immer beraten wurden, die Kinder doch bitte nicht das Platt, diese Plattsprache zu lernen, weil das vielleicht die Sprachentwicklung beeinflusst, und bitte nur Hochholländisch zu lernen, was natürlich zu ganz merkwürdigen Sprachen geführt hat, weil die Eltern selber das Hochholländisch nicht beherrscht haben und deswegen die Kinder so eine Halbsprache, die ganz merkwürdig klingt, also mitgegeben haben. Was dann immer ein Schock war, als die Kinder dann in die Schule kamen und den Lehrer getroffen haben, der sprach dann Niederländisch und es klang anders, als was die Eltern präsentiert haben. Und also ich glaube, es gehen ganz viele wunderbare Klänge und Ausdrucksformen verloren zurzeit, was ich teilweise bereue, und teilweise ist dieses Hörspiel auch ein Studium davon und ein Versuch, etwas zu erhalten.
Die Sprache ist ja nur ein Teil dieses Hörspiels. Es gibt Musik von Ihnen selbst gespielt. Mhm. Es gibt Geräusche. Wie ist diese Musik in das Hörspiel gekommen? Ist das eine tatsächlich komponierte Musik oder sind das Improvisationen? Ist das ein assoziatives Herangehen an das, was da erzählt wird?
Sowohl als auch. Es gibt, vor allem wenn man dieses Hörspiel auch über Kopfhörer hört, hört man sehr viele, da hört man die Stimmen sehr nah. Und man merkt, dass eine Trompete auch ständig sehr, sehr nah am Ohr spielt. Was dann natürlich eine sehr gefährliche Sache ist, wenn ein Schallrichter so nah am Ohr ist, kann es explodieren und das Gehör beschädigen für immer. Und man hat immer diese latente Gefahr am Ohr. Und diese Trompete improvisiert, sehr eingeschränktes melodisches Material, aber die Klänge der Trompete versuchen immer eine Brücke zu schlagen zwischen das, was die Stimme hervorbringt, also nicht die Wörter, sondern die Klänge. Da gehören auch Artikulation von Konsonanten und Atemgeräusche und so weiter dazu. Und dann die Brücke schlägt zur anderen Seite so komponierte kleine Trompetenensembles und dann auch diese konkrete Klänge und elektronische Klänge.
Zu den konkreten Klängen sind das, was ich mir denke, was nahe liegt, sind das Klänge aus der Umgebung Ihres Vaters oder sind das ganz andere?
Das sind teilweise hat mich das Rauschen von Blätter, trockene Blätter, sehr interessiert und das Gehen durch Blätter. Es gibt also viele Passagen, die gesteuert werden, so tempomäßig gesteuert werden von Schritten. langsame Schritte und schnellere Schritte oder Stolpern in trockene Blätter, was sehr, glaube ich, gut mischt mit das Räuspern der Stimme. Und andererseits eben das Spiel mit Flügelschlägen, was mich maßlos fasziniert, Vögelgeräusche und es gibt auch Wind und Heuschrecken und weiß nicht, alles mögliche Assoziatives.
Engel der Erinnerung ist Ihr erstes Hörspiel. Sie sind ja im Hauptberuf eigentlich Trompeter beim Ensemble genau. Musikfabrik in Köln. Sind weitere Hörspiele geplant?
Ich würde auf jeden Fall sehr gerne weitermachen. Es ist für mich eine Neuentdeckung, diese Arbeit. Und ich bin unglaublich glücklich über diese Anerkennung, auf einmal so einen Förderpreis zu bekommen. Das ist für mich was ganz Tolles. Aber ich hoffe, dass ich auf jeden Fall mehr Gelegenheit habe. Ich habe viele andere Pläne, sagen wir so. Dieser Teil mit Interviews von meinem Vater ist eigentlich eine Hälfte von zwei Hörspielen. Ich habe auch Interviews gemacht mit meiner Mutter und da gibt es genau solche interessante Geschichten. Eigentlich ist es basiert auf dieser, ich glaube, sehr grundphilosophische Frage, wer bin ich oder was bin ich und woraus existiere ich, was ist mein DNA, was sind meine Genen. Man versucht sich selber ja ständig zu verstehen als Mensch auf dieser Erde und das Antwort liegt ja nur teilweise in der Zukunft, in was man macht und was man tut und was man möchte, was man träumt. Größter Teil der Antwort liegt ja in das, was man geerbt hat und das kommt eben, ist oft basiert auf Entscheidungen aus früheren Generationen. Und deswegen habe ich die frühere Generation, also die älteste Generation in meiner Umgebung, sind jetzt meine Eltern, befragt, was war, was ist. Ne? Und habe auch festgestellt in dieser Recherche, die ich dafür gemacht habe, dass in vielen Kulturen auf der Welt Geschichtenerzähler Geschichten aus vielen Generationen festhalten. Die Native Americans behalten Geschichten aus 7 Generationen und einfach um zu wissen, wer sie sind, um eine Identität festzuhalten. Und ja, wir haben das weniger und deswegen habe ich diese Interviews angefangen.
Das Hörspiel als Familiengeschichtsschreibung ist ein interessanter Aspekt. Vielen Dank, Marco Blau.
Dankeschön.
Und das war es auch schon fast mit SWR 2 Cluster, heute live von den Donaueschinger Musiktagen mit Christiane Peterlein und Michael Rebhahn.
Und bis zu den Nachrichten hören wir noch ein bisschen Musik und zwar von und mit der Cellistin Ok Jung Lee. Sie gestaltet dieses Jahr die SWR Now Jazz Session. Morgen Abend um 20 Uhr in der Gewerbeschule in Donaueschingen geht es los, live übertragen im Programm von SWR 2.